Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und willkommen zu unserer Sendung an diesem Dienstag. Es ist zwar gerade nicht viel los im politischen Prag, Kabinett und Abgeordnete haben Urlaub, trotzdem erregen bestimmte Vorhaben der Regierung aktuell die Gemüter, konkret jene der Kulturgemeinschaft in Tschechien. Es gibt einen offenen Brief, der die staatliche Kulturpolitik für die kommenden Jahre kritisiert. Wer unterschrieben hat und wie darauf reagiert wird, das hören Sie in unserem heutigen Tagesecho. Darin wird es dann auch um die Hitze und ihre Auswirkungen auf die Obdachlosenhilfe hierzulande gehen. Und in der zweiten Hälfte der Sendung halten wir ein Geschichtskapitel für Sie bereit, und zwar zu den Glaubensflüchtlingen aus Böhmen, die sich im 18. Jahrhundert im Berliner Raum angesiedelt haben. Am Mikrofon begleitet Sie heute Daniela Honigmann und es geht los mit den Kurzmeldungen und Till Janzer.
Die Nachrichten. In der neuesten Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Median liegt die Regierungspartei Anno wieder weit vorne. Wäre im Juli in Tschechien gewählt worden, hätte sie 34% erreicht. Auf dem Rang dahinter liegt diesmal mit 15% die Bürgermeisterpartei STAN als stärkste Kraft der Opposition, gefolgt von den Bürgerdemokraten mit 12%. Ebenso ins Abgeordnetenhaus einziehen würden die oppositionellen Piraten sowie die mitregierende Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie. Die Autofahrerpartei Motoriste Sobie als dritte Regierungskraft würde es mit 4,5% nicht ins Abgeordnetenhaus schaffen. Ebenso an der 5%-Hürde scheitern würden unter anderem die Top 09, die Christdemokraten und die Kommunisten. Die Inflationsrate in Tschechien ist im Juli im Jahresvergleich gestiegen. Die Verbraucherpreise legten um 1,7% zu. Im Juni hatte die Rate bei 1,5% gelegen. Dies geht aus einer ersten Schätzung des tschechischen Statistikamtes hervor. Vor allem trug der Preisanstieg bei Kraftstoffen zu dem Plus bei. Er lag bei 3,5% im Monatsvergleich und 17% im Jahresvergleich. Billiger wurden hingegen besonders Lebensmittel. Der Prager Magistrat plant die Restaurierung der ehemaligen Kaserne im Stadtteil Karlin. Umgerechnet insgesamt 78 Millionen Euro sollen die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Militärgebäuden aus dem 19. Jahrhundert kosten. Danach sollen dort Geschäfte, Büroräume, ein Studentenwohnheim sowie Räume für Kunst und Kultur zur Verfügung stehen. Als nächstes ist eine öffentliche Ausschreibung zum Restaurierungsprojekt geplant. Die Beendigung der Arbeiten ist für 2032 angesetzt. Vor 3 Jahren hatte die Stadt Prag die ehemalige Kaserne vom Amt für die Vertretung des Staates in Eigentumsfragen erhalten. Es handelte sich um ein Tauschgeschäft für eine andere Immobilie. Das Luftfahrtmuseum im südmährischen Kunovice erhält noch im Laufe des August einen Hubschrauber vom Typ Mi-8 für seine Ausstellung. Die Maschine diente bis vor 3 Jahren auf dem Militärflughafen in Prag-Gbelli für die Beförderung von VIP-Passagieren, so etwa des Staatspräsidenten, Premiers oder von Generälen der tschechischen Armee. Den Besuchern gezeigt werden soll der Hubschrauber ab der Saison im kommenden Jahr. Das Luftfahrtmuseum in Kunovice ist das zweitälteste in Tschechien und wurde 1970 eröffnet. Zum Sport. Die Fußballspielerinnen von Sparta Prag treffen in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League auf Servette Genf. Das Duell starten die tschechischen Meisterinnen am 26. August vor eigenem Publikum. Das Rückspiel findet am 2. September in der Schweiz statt. Dies entschied das Los des Europäischen Fußballverbandes UEFA in Nyon. Sparta steigt erst in der anstehenden Runde in die Qualifikation zur Champions League ein. Sollten die Pragerinnen scheitern, würden sie an der zweiten Qualifikationsrunde des Europacup teilnehmen. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist sonnig und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad. Im Norden und Nordosten des Landes ist es nicht ganz so heiß, bei Maxima zwischen 22 und 25 Grad.
Das war Till Janzer mit den Nachrichten von diesem Dienstag. Berufsverbände, Institutionen, Vereine und Gewerkschaften aus dem tschechischen Kulturbereich haben sich am Montag mit einem offenen Brief an die Regierung gewandt. Sie fordern das Kabinett auf, die vom zuständigen Ressort ausgearbeitete neue staatliche Kulturpolitik zurückzuziehen. Martina Schneiberger war fast zusammen.
Der offene Brief mit dem gegen das vom Kulturministerium vorgelegte Konzept für die Jahre 2026 bis 2030 protestiert wird, wurde von 60 Subjekten unterzeichnet. Zu ihnen gehören der Schriftstellerverband, der Schauspielerverband, das Dokumentarfilmfestival Jedenswert oder auch die Vereinigung der Bibliotheken. Er sehe keinen Grund dafür, etwas an der neuen staatlichen Kulturpolitik zu ändern, reagierte jedoch Minister Otto Klempisch. In einer schriftlichen Erklärung für die Medien fuhr er fort, Zitat:
Der Minister und das Ministerium sind für die staatliche Kulturpolitik verantwortlich, nicht aber die Gewerkschaften oder Kulturverbände. Wir stellen eine neue Kulturpolitik vor, die auf vage Aussagen verzichtet und auf konkreten Maßnahmen basiert, zu deren Umsetzung diese Regierung bereit ist. Zugleich beabsichtigen wir, die Ergebnisse jedes Jahr öffentlich auszuwerten.
Zitat Ende. Laut der Dachorganisation Kulturnia Kreativní Federace ČR gibt es keinen Grund für ein neues Dokument. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Vorgängerregierung von Petr Fiala ihre eigene staatliche Kulturpolitik für denselben Zeitraum von 2026 bis 2030 ausgearbeitet. An diesem Konzept war einige Jahre lang gearbeitet worden. Außerdem wurde es mit der Fachöffentlichkeit gründlich diskutiert. Der Vorsitzende des Verbandes für Kultur und Kreativität der Tschechischen Republik, Jakub Bakule, machte in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks darauf aufmerksam, dass in dem neuen Dokument nun einige für den Kulturbereich wichtigen Themen ignoriert worden seien.
Die staatliche Kulturpolitik ist kein Dokument des Kulturministeriums. Hierbei geht es darum, wie der Staat als Ganzes seine Kulturpolitik umsetzt. Das Außenministerium befasst sich beispielsweise mit der Nutzung der Kulturdiplomatie. Und eine Ausbildung in Kreativität ist etwa das Thema des Schulressorts. Das alles fehlt dort, weil es mit niemandem konsultiert worden ist.
Das aktuelle Dokument wird Einfluss auf den Betrieb von rund 500 Museen und Galerien, mehr als 250 Theatern sowie vier Burgen und Schlösser haben. Das Material wird außerdem mehr als 220.000 Mitarbeiter betreffen. Nach Meinung der Berufsverbände ist das neue Dokument intransparent entstanden. Sie kritisieren die Tatsache, dass als Autorin die Pressesprecherin des Kulturministeriums Barbara Štěsná genannt wird. Jakub Bakule merkte dazu im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen unter anderem an:
Ich kenne keinen Präzedenzfall von einem anderen Ressort, dass ein strategisches Material, das bestimmt, wie das Ministerium in den nächsten 4 Jahren arbeiten wird, binnen 3 Wochen in einer Presseabteilung ausgearbeitet wurde.
Die Kulturinstitutionen würden zudem die Tatsache kritisieren, dass eine schöpferische und künstlerische Freiheit in dem neuen Konzept gar nicht erwähnt werde, sagte Lenka Havlíková. Sie ist die Vorsitzende des Verbands Unabhängiger Theater.
Das Kulturministerium verlängerte zwar die Frist, binnen der eventuelle Vorschläge zu dem neuen Dokument vorgelegt werden können. Ich bin genauso wie der Großteil des Kultursektors aber nicht davon überzeugt, dass es das Ziel sein sollte, das Dokument gründlich zu überarbeiten. Denn problematisch sind dessen Ausgangspunkt, die Gründe sowie der Prozess seiner Entstehung. Die Lösung besteht daher nicht darin, einfach ein paar Absätze abzuändern.
Die Unterzeichner des offenen Briefs halten es für wichtig zu wissen, wie, wann und mit welchen Mitteln der Ressort seine Politik umsetzen wird und ob bestimmte Bereiche in die Zuständigkeit anderer Ministerien fallen werden. Auf den offenen Brief der Kulturinstitutionen will auch Premier Andrej Babiš reagieren, jedoch vermutlich erst nächste Woche.
Soweit unser aktueller Bericht aus Prag. Wir schauen weiter, und zwar nach Südwesten. Am Montag wurden in Tschechien wieder Temperaturen von fast 37 Grad Celsius gemessen. Die Hitze macht auch Menschen ohne festen Wohnsitz zu schaffen. In Pilsen etwa finden sie Hilfe in der Notunterkunft der Heilsarmee.
Hier ist es 100-mal besser als auf der Straße. Wir bekommen Lebensmittel und etwas zu trinken. Dadurch habe ich aufgehört zu saufen. Ich fühle mich hier sehr gut.
František aus Pilsen sagt, er habe erst einmal eine solche Hitze wie derzeit erlebt. Das sei während der Corona-Pandemie gewesen, als Masken getragen werden mussten. Auch damals sei das Leben auf der Straße besonders schwer gewesen, berichtet der Mann. Dieser Tage nutzt František das Asylhaus Patronus im Osten der Kreisstadt, das von der Heilsarmee betrieben wird. Es ist die einzige Einrichtung in Tschechien, die alkoholkranken Obdachlosen eine vorübergehende Unterkunft bietet. Der Gesundheitszustand der Bewohner verschlechtert sich unter den derzeitigen tropischen Temperaturen noch einmal deutlich. Deswegen mache die Heilsarmee zusätzliche Hilfsangebote, schildert Sozialarbeiterin Barbara Lavitschkova.
An diesen Hitzetagen stehen für die Klienten schon an der Rezeption Getränke bereit, aber auch in der Lebensmittelausgabe. Wenn ihnen die Flüssigkeiten ausgehen, dann können sie die Mitarbeiter um eine zusätzliche Ausgabe bitten, und das sowohl von Getränken als auch von Lebensmitteln.
Üblicherweise werde die Notausgabe nicht in diesem Umfang angeboten, fügt Lavitschkova hinzu, und im Normalbetrieb müssten die Besucher zusätzliche Lebensmittelrationen selbst bezahlen. Durch Temperaturen von deutlich über 30 Grad werde ihr Gesundheitszustand aber zusätzlich belastet, erläutert die Sozialarbeiterin weiter. Viele der Klienten hätten Probleme beim Atmen oder mit dem Herzen, so Lavitschkova. Die Hitze wirke sich erschwerend darauf aus, also gehe es gerade viel um Arztbesuche. Die Sozialarbeiter der Pilsener Einrichtung begleiten die Klienten dann zu Behandlungen und auch zu Terminen beim Arbeitsamt. Diese eigentlich alltäglichen Gänge würden sich bei den hohen Temperaturen schwierig gestalten, sagt Lavitschkova.
Schon der Weg dorthin ist für die Menschen unangenehm. Wenn sie kein Geld für eine Fahrkarte haben, müssen wir zu Fuß gehen. Für einen unserer Klienten, der Krücken hat und amputierte Zehen, war das wirklich schlimm. Wir mussten mehrmals anhalten. Und die Zeit im Warteraum ist bei der Hitze auch anstrengend.
Aber auch im Haus Patronus selbst werde der Gesundheitszustand der Bewohner im Hochsommer genauer beobachtet, betont Martin Ruschka. Er leitet die Einrichtung.
Da die Klienten bei uns Alkohol konsumieren dürfen, ist es wichtig, gemeinsam mit ihnen auf die Aufnahme anderer Flüssigkeiten zu achten. Es steht ein Kanister mit einem alkoholfreien Getränk zur Verfügung. Zudem betonen wir, dass es wichtig ist, Mineralien zu sich zu nehmen.
Außerdem sei eine Krankenschwester im Haus, die regelmäßig Blutdruck messe, ergänzt Ruschka. Sie könne schnell reagieren, falls es den Menschen wegen der Hitze schlechter gehe. Und wie wichtig der Kontakt innerhalb der Gruppe ist, zeigt ein weiterer Hinweis des Direktors.
Manchmal kommt es vor, dass die Klienten auch bei dieser Hitze 3 Pullover anhaben. Dann müssen sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass es besser wäre, etwas an Kleidung abzulegen.
Das Asylhaus Patronus bietet Unterkunft für insgesamt 26 Personen. Einen Nutzungsvertrag können Klienten für eine maximale Dauer von einem Jahr abschließen. Und das war das Tagesecho an diesem Dienstag. Sie sind weiterhin bei Radio Prag International, dem Auslandssender des Tschechischen Rundfunks und seiner Sendung auf Deutsch. Das Viertel Rixdorf ist heute eine beschauliche Siedlung im Berliner Bezirk Neukölln. Im 18. Jahrhundert siedelten sich hier zahlreiche Glaubensflüchtlinge aus Böhmen an. Mit ihrer Geschichte beschäftigt sich Alexej Tikhonov. Er forscht am Slawischen Seminar der Universität Zürich zu sprachwissenschaftlichen Themen. Im letzten Herbst hielt er einen Vortrag in Wien, bei dem er seine Erkenntnisse zu den tschechischen Schulen in Berlin vorstellte. Den Anlass bot eine Konferenz der Matthias-Kramer-Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte des Fremdsprachenerwerbs und der Mehrsprachigkeit, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der Wiener Bohemistik stattfand. Ferdinand Hauser war vor Ort und hat Tikhonov vors Mikrofon gebeten. Sie hören eine Wiederholung vom Oktober vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Tichonow, Sie haben sich bereits in Ihrer Doktorarbeit mit der tschechischen Emigrationswelle nach Berlin beschäftigt im 18. Jahrhundert und Sie halten jetzt in Wien einen Vortrag, wo es um das Bildungswesen in Berlin geht, vom 18. bis zum 20. Genau. Jahrhundert und um böhmische Schulen und so weiter. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen oder vielleicht auch generell auf die Beschäftigung mit dieser böhmischen Community in Berlin?
Mein Doktorvater Roland Meyer und ich, wir haben etwa Mitte der 2010er Jahre bei der Brüdergemeine in Rixdorf, Gemeinde ohne D, so ist es richtig, viele Handschriften entdeckt auf Tschechisch aus dem 18. Jahrhundert und haben uns die Frage gestellt, ja, woher stammen diese Handschriften, wer hat sie verfasst, was steht da drin? Es waren wirklich mehr als 3000 Seiten an Handschriften aus dieser Zeit und dem habe ich meine Doktorarbeit gewidmet. Und ein Teil dieser Arbeit war unter anderem festzustellen, wer hat Tschechisch dort gesprochen, wie kamen die Leute nach Berlin, warum kamen sie nach Berlin und wie wurden sie ausgebildet dementsprechend in Tschechisch und dann später auch in Deutsch.
Warum kamen denn die Menschen nach Berlin? Diese Frage haben Sie gerade schon genannt. Es gibt bestimmt viele Gründe, aber vielleicht auch einen, der über allen drüber stand.
Es gab vor allem zwei Gründe. Der wichtigste Grund war die Verfolgung von Protestantinnen in böhmischen Ländern und sie sind eben von der Verfolgung geflohen und haben gehört, also klingt jetzt so salopp, aber sie haben gehört, dass Leute in Preußen aufgenommen werden sollen und bevor der Beschluss überhaupt offiziell feststand, haben sie schon auf den Weg gemacht aus Böhmen, Mähren, teilweise aus Schlesien und sind dann etwa Anfang der 1730er Jahre in Berlin bzw. bei Berlin angekommen und der offizielle Beschluss kam dann erst, glaube ich, 5 Jahre später, dass sie überhaupt kommen dürfen. Später kamen dann auch Arbeitsmigrantinnen aus den gleichen Ländern. Sie haben dann ab und zu den Vorwand verwendet, dass sie verfolgt werden, waren in Wirklichkeit Katholikinnen. Aber nichtsdestotrotz kamen im 18. Jahrhundert mehrere tausend tschechischsprachige Menschen nach Berlin, Potsdam und Rixdorf.
Wie groß war denn der Anteil der tschechischsprachigen Menschen an der Gesamtbevölkerung Berlins? Ich frage, weil ich in Ihrer Präsentation da ganz hohe Prozentzahlen gesehen habe, die mich überrascht haben.
Genau, man staunt darüber, aber es waren tatsächlich im Laufe des 18. Jahrhunderts ungefähr zwischen 1,5% und fast 5% der Gesamtbevölkerung, was man zu der damaligen Zeit, wo Berlin so knapp zwischen 60 und vielleicht 80.000 Einwohnerinnen hatte, eine sehr große Zahl und man hat dann die Tschechinnen damals tatsächlich als, ich sage jetzt mal so, als Ausländer wahrgenommen, weil das natürlich ein sehr großer Prozentsatz gewesen ist.
Der Vortrag, den Sie heute halten, der betrachtet ja die Lage bis ins 20. Jahrhundert hinein. Wie hat sich denn diese Zuwanderung verändert im Laufe der Zeit? Gab es dann andere Gründe oder sind das weniger Menschen geworden?
Es sind nicht weniger Menschen geworden, also die im 18. Jahrhundert nach Preußen gekommen sind, sind dort auch geblieben, über Generationen hinweg und immer noch leben in Rixdorf tatsächlich die Nachkommen von einigen dieser Familien und da gibt es so wie ganz normale, sage ich mal, tschechische Nachnamen wie Christek zum Beispiel, die Familie lebt immer noch in Rixdorf. So gibt es dann auch Familien, die sich schon komplett angepasst haben und dann wurde zum Beispiel aus Prohaska wurde Spazier. Also haben sie ihre Nachnamen tatsächlich dann irgendwann im 18., 19. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt, damit sie nicht als Tschechen auffallen, sozusagen. Es hat sich aber vieles verändert natürlich im Laufe der Zeit. Ab der zweiten, dritten Generation hat angefangen die Assimilation und ab der dritten, vierten Generation können wir eigentlich schon von der kompletten Assimilation sprechen. Einige Mitglieder dieser Flüchtlingsgemeinden sozusagen sind dann auch zum Wehrdienst gegangen, obwohl sie ursprünglich pazifistisch waren, aber ab der dritten Generation ungefähr hat auch das angefangen.
Nun beschäftigen Sie sich heute mit Schulen, also mit tschechischen Schulen. Wann und warum wurden die denn gegründet? Gab es die gleich ganz am Anfang oder sind die erst später entstanden?
die Schulen in einer ja sehr freien Form, könnte man sagen, gab es von Anfang an. Also 1733 ist bereits der erste Schulmeister oder Lehrer mit den Geflüchteten, also der war auch ein Geflüchteter. Also wurden die Kinder quasi, die Jugendlichen auch sofort unterrichtet, nachdem sie in Berlin oder bei Berlin angekommen sind. Später, nur ein oder zwei Jahre später, ist auch ein deutscher Schulmeister dazugekommen. Das heißt, bereits ein, zwei Jahre nach ihrem Ankommen wurden die Kinder in zwei Sprachen unterrichtet, von zwei Lehrern, Jungen und Mädchen. Ihnen wurde Lesen, Schreiben beigebracht, diverse Handwerke. Und das hat sich fast bis ans Ende des 18. Jahrhunderts erhalten.
Und die Jungen und die Mädchen wurden zusammen unterrichtet damals?
Sie wurden erst nicht zusammen unterrichtet, sie wurden erst getrennt unterrichtet. Die Jungen von männlichen Lehrern, die Mädchen von weiblichen Lehrerinnen. Alle Lehrer stammen aus den Gemeinden selbst oder wurden aus der oberen Gemeinde aus Herrnhut geschickt, vor allem die deutschen Lehrer, die kein Tschechisch konnten. Und dann aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Klassen nicht mehr nach Geschlecht getrennt, sondern nach dem Alter und nach den Kompetenzen sozusagen. Es sind dann auch immer mehr deutsche Kinder dazugekommen, weil die tschechischen Schulen dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Vergleich zu den preußischen Schulen von einigen Eltern mehr geschätzt wurden, weil sie nicht so stramm militaristisch waren wie die preußischen Schulen.
Okay, das heißt, man kann sagen, dass die preußischen Schulen wirklich so auf Disziplinen ausgelegt waren und da gab es Ordnung und bestimmte strenge Regeln und die tschechischen Schulen waren ein bisschen freier sozusagen?
Ich bin kein Historiker der preußischen Schulgeschichte, aber was ich aus meiner Forschung weiß, ist, dass an den preußischen Schulen vor allem ehemalige Militärs bzw. Veteranen als Lehrerin eingesetzt wurden. Sie haben dort auch relativ gut verdient. Dagegen an tschechischen Schulen in Berlin wurden Geistliche und ledige Schwestern, also Schwestern jetzt nicht im Sinne von Verwandt, sondern Geschwister der Kirche, also in der Kirche, also wurden ledige Frauen und ledige Männer eingesetzt, die aus der Gemeinde selbst stammen und theologische bzw. im Idealfall auch pädagogische Bildung hatten.
Und wie finanzierten sich diese Schulen? Denn ich kann mir vorstellen, eine Schule und Lehrer zu bezahlen, ist gar nicht so ganz ohne. Diese Menschen kamen als Flüchtlinge im Grunde genommen nach Berlin, hatten vielleicht auch nicht viel Geld am Anfang. Wie sah das aus?
Ja, sie hatten so gut wie gar kein Geld. Also sie wurden auch teilweise ausgenutzt von ihren eigenen Landsleuten vor Ort in Berlin und in Rixdorf, die schon länger da waren und nicht als Flüchtlinge nach Preußen gekommen sind, sondern Unternehmer wurden. Vor allem im Webereihandwerk wurden dann die Neuankömmlinge auch ausgenutzt und ihnen wurde sehr wenig Geld bezahlt. Aber was die Schulen betrifft, die Schulen wurden staatlich kaum finanziert, sondern wurden durch Spenden und Beiträge der Eltern und der oberen Gemeinde in Herrnhut finanziert und sie hatten nicht viel Geld zur Verfügung. Es waren ja auch so eine Art Internate oder Anstalten, wo Kinder und Lehrerinnen zusammen gelebt haben. Das heißt, es ist dann auch oft der Fall gewesen, dass die Kinder in der Schule auch übernachtet haben und dort verpflegt wurden. Und die ganze Schule hatte vergleichsweise ein Monatsgehalt von einem preußischen Lehrer zur Verfügung, die ganze Schule.
Sie haben gerade schon die Schwestern erwähnt, die auch den Unterricht geleistet haben. Welche Rolle hatten denn Frauen überhaupt in dieser Exilgemeinschaft in Rixdorf in Berlin?
Die Frauen hatten wirklich sehr zentrale Rollen in der Gemeinde. Zwar waren Prediger immer Männer, aber wie ich in meiner Forschung, in der Analyse der vielen Handschriften, die ich untersucht habe, festgestellt habe, waren sehr viele Frauen als Editorinnen, als Co-Autorinnen, könnte man sagen, als Co-Schreiberinnen dieser Handschriften tätig. Das heißt, diese vielen Handschriften, vor allem Lebensläufe, die ich untersucht habe von den Geflüchteten, stammen gar nicht von den Geflüchteten selbst, sondern wurden zum Beispiel von Predigergehilfinnen, von Predigerfrauen, von Predigerschwestern, von Predigermüttern und so weiter angefertigt.
Wie sah denn das Ende der tschechischen Schulen in Rixdorf dann aus? Wann kam es dazu und warum?
Vor allem aus finanziellen Gründen wurde der Deutschunterricht ausgebaut, damit immer mehr deutsche Kinder in die Schulen kommen, weil die deutschen Kinder ein bisschen mehr bezahlen mussten als die tschechischen Kinder. Und so hat sich ergeben, dass ab ungefähr dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Deutschunterricht immer zugenommen hat, Tschechischunterricht immer abgenommen hat. Und dass wir am Anfang des 19. Jahrhunderts, so in den 20er Jahren, bereits davon sprechen können, dass Tschechisch nicht mehr unterrichtet wurde, oder dann nur in der Kirche die Gottesdienste auf Tschechisch gehalten wurden, aber das ist eine andere Geschichte. An den Schulen selbst wurde in den 1820er Jahren so gut wie kein Tschechisch mehr unterrichtet.
Und in Ihrer Doktorarbeit, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ging es im Grunde genommen vor allem um die sprachliche Stellung damals in Rixdorf. Inwiefern haben sich denn die Menschen damals integriert sprachlich und das Deutsche übernommen? Wie fand dieser Spracherwerb vielleicht auch einfach statt?
Ich fand es ganz erstaunlich, weil die Strukturen, die sich ergeben haben, wie sich Familien integrieren und assimilieren in die Gesellschaft, passierte damals genauso wie heute, egal mit welchen Menschen, welcher Herkunft. Das heißt, die erste Generation, die frisch angekommen ist, lebte zwar physisch hier in Preußen sozusagen, aber ja, also kulturell, sprachlich hatten sie die Sehnsucht natürlich nach der Heimat. Die zweite Generation waren die Brückenbauer, die zwischen den beiden Ländern, zwischen beiden Kulturen, zwischen zwei Kulturen standen. Und ab der dritten Generation hat dann die Assimilation eingesetzt. Und das ist ganz erstaunlich, weil es waren ja auch Christen aus einem Nachbarland sozusagen. Und nichtsdestotrotz, auch 300 Jahre später, passiert alles genau so in unserer Gesellschaft. Und das fand ich ganz erstaunlich. Und man hat es auch an den Lebensläufen bemerkt, dass sie Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts bereits mehr Germanismen benutzt haben in ihren Lebensläufen. Also sowas wie Anstalte, also für die Schulen, oder Charité kam dann so als, also das berühmte Krankenhaus und viele, viele weitere, wie gesagt, auch mit den Nachnamen, die einfach übersetzt wurden ins Deutsche. Und dann ungefähr ab den 1830er, 1840er Jahren können wir sagen, ja, dass das Tschechisch auch schriftlich und auch mündlich kaum mehr verfügbar war. Aber die letzten Tschechischsprecherinnen sind ungefähr in der Zeit zwischen 1920 und 1940 gestorben, was aber dann nur noch einzelne alte Menschen gewesen sind, die in ihrem Alltag meistens auch Deutsch gesprochen haben und Tschechisch dann, ja, sie hatten einfach niemanden, mit dem sie das praktizieren könnten.
Aber das heißt, Sie sagen, man kann schon Analogien ziehen zu heutigen Migrationsbewegungen. Es läuft also alles im Grunde genommen mehr oder weniger genauso ab wie damals.
Ja, also aus meiner Forschung ausgehend würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich meine, Rixdorf hatte damals in Berlin im 19., 18. Jahrhundert auch den Ruf eines Problembezirks und so weiter. Und heute ist es ja ein vorzeigehistorischer Kern von Neukölln. Also ja, man glaubt's nicht, aber egal woher die Menschen kommen, welchen Glauben sie haben, scheint es so aus meiner Forschung, dass eigentlich immer alles gleich passiert. Und das fand ich sehr erstaunlich. Das habe ich nicht erwartet.
Sie arbeiten derzeit in Zürich an Ihrer Habilitation zum Thema Deutschrap und dem Einfluss auf den Deutschrap durch slawische Sprachen. Ein sehr interessantes Thema. Sie beschäftigen sich dabei vor allem, habe ich gelesen, mit dem Polnischen und dem Russischen und BKS als Sprachen unter anderem. Nicht mit dem Tschechischen. Warum denn nicht mit dem Tschechischen? Gibt es einfach schlichtweg keinen tschechisch-deutschsprachigen Rap? Oder was sind die Gründe dafür? Oder gibt es vielleicht doch einige Songs, einige Künstler, die das machen?
Also in Deutschland gibt es eine einzige Künstlerin, die tschechisch bzw. tschechisch und slowakischen Background hat. Das ist Katja Krasavice. So ist der Künstlerinnenname. Und sie ist durchaus sehr populär. Also sie hat Hunderttausende von monatlichen Hörerinnen auf Spotify. Ich habe mir ihre Lieder alle angeschaut, also die Texte, und sie benutzt kein einziges Wort Tschechisch, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie in Teplice zwar geboren wurde, aber schon komplett in Deutschland aufgewachsen ist. Und wie gesagt, sie ist die Einzige, sie benutzt kein Tschechisch, kein Slowakisch. Aber in der Tschechischen Republik gibt es durchaus Rapper, Rapperinnen, die Germanismen benutzen. Aber das ist ein, würde ich mal sagen, altes Spiel, also Germanismen im Tschechischen. Das ist natürlich ein sehr breites Thema, das auch sehr tiefe historische Wurzeln hat.
Und das war's schon für heute. Mein Name ist Daniela Honigmann. Ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn Sie auch am Mittwoch wieder einschalten. Na slyšenou.